In den letzten Tagen wurde eigentlich alles gesagt zum Thema Mission, was zu sagen war. Und ich habe mich gefragt, ja, was soll ich denn jetzt noch predigen? Wir wissen doch eigentlich alles. Aber ich möchte auf einen Text eingehen heute Morgen, der uns vielleicht nochmal ganz neu herausfordert und auch ein bisschen ermahnt. Der steht in Matthäus 25, Vers 23, ein einziger Vers. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Dieser Vers stammt aus einem ganz bekannten Gleichnis. Es geht um drei Arbeitnehmer, die mit verschieden hohem Startkapital ausgerüstet werden. Und die bekamen alle einen Auftrag, damit was anzufangen. Die Höhe des Startkapitals war so der Kompetenz angepasst. Eigentlich eine ganz schlaue Geschichte. Was sie genau tun sollten, wird hier gar nicht beschrieben. Aber zwei von ihnen waren sich offenbar ganz klar darüber, was zu tun ist. Und einer eben nicht so ganz. Wie gesagt, sieht man es ganz nüchtern, hat der Auftraggeber genau das Richtige getan. Denn er hat mit dem geringsten, Startkapital gewählt, der ja eben offensichtlich auch nicht so der tüchtigste war. Das Interessante ist, dass ihm das gar nicht zum Vorwurf gemacht wird. Jeder soll so arbeiten, wie er kann. Eigentlich ist das eine sehr tröstliche Nachricht. Niemand wird mit seiner Aufgabe und der Verantwortung, die er übernehmen soll, überfordert. Was dem einen Mitarbeiter später zum Vorwurf gemacht wird, ist nicht seine mangelnde Kompetenz oder dass er Fehler gemacht hätte, sondern dass er von Angst und Bequemlichkeit geleitet war. Wir hören in dieser Geschichte nichts darüber, welche Höhen und Tiefen, welche Fehlschläge, was für Fehler gemacht wurden. Nichts, ein Wort davon. Mit welchen Niederlagen mussten die Leute klarkommen, während sie gearbeitet haben, mit dem, was ihnen anvertraut war? Kein Wort darüber. Es wird auch nicht beschrieben, was sie aus ihren Fehlern gelernt haben und ihrem Versagen. Wir hören auch nichts von Höhenflügen, von Geniestreichen. Aber offensichtlich haben sie immer weitergemacht, egal was ihnen passiert ist. Bis zum Tag der Abrechnung. Sie haben ein Ziel vor Augen gehabt und darum geht's, glaube ich. Das Beste aus dem zu machen, was Sie bekommen haben. Was können wir daraus mitnehmen? Was lernen wir? Mach das Beste aus dem, was dir gegeben ist. Es gibt keine Ausrede, die Untätigkeit rechtfertigen würde. Es gibt auch keinen Grund für Neid, denn mit größeren Aufgaben geht auch größere Verantwortung einher. Am Ende wird dann Bilanz gezogen. Angst, Ausreden und Faulheit werden nicht geduldet. Und zwei der Angestellten haben richtig gut gewirtschaftet und die haben ihr Startkapital verdoppelt. Also im Prinzip haben sie exakt das Gleiche geleistet. 100% Zugewinn. Der mit dem höheren Startkapital hatte ein höheres Risiko, weil er mehr verlieren konnte. Muss man auch mal bedenken. Und der mit dem geringeren Startkapital, der hatte einfach, ja, nicht so gute Voraussetzungen, ungünstigere Startbedingungen, weil er einfach weniger einsetzen konnte. Wenn wir handeln, was tun, dann birgt das immer ein gewisses Risiko. Investitionen, die können fruchten oder grandios scheitern. Das ist wie beim Säen. Wir kennen das aus dem Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Saat kann vertrocknen, es kann unter Dornen fallen, gefressen werden und so weiter und so weiter. Sie kann aber auch auf fruchtbaren Boden fallen, auf unfruchtbaren Boden fallen und wie in der Wüste zum Beispiel und jahrelang nicht keimen, bis ein Regen kommt. Und dann erlebt man auf einmal ein enormes Wachstum innerhalb weniger Stunden teilweise. Brechen Pflanzen auf und alles wird grün. Solchen Regen kann Gott schenken. An uns ist es zu sehen. Und es wäre fatal, wirklich fatal, die Saat gar nicht erst in den Boden zu bringen. Dann passiert nämlich nichts. Und der Regen, der von Gott käme, dieser Segen, verpufft. Der dritte Arbeitnehmer begeht den anderen gegenüber einen ganz schlimmen Denkfehler. Getrieben von der Angst vor Konsequenzen, Sollte er scheitern, tut er gar nichts. Mit dem Graben vergräbt er seine ganze Habe, vermindert er sogar den Wert des Kapitals, denn er bekommt keine Zinsen auf sein Kapital und Inflation tut ein Übriges, um den Wert zu mindern. Er gibt seinem Arbeitgeber, wie er am Ende behauptet, eben nicht das zurück, was er bekommen hat, sondern weniger. Ein Knecht arbeitet für Lohn, anders als ein Sklave, der keine Rechte hat. Egal wie viel ein Mensch als Ausgangsbasis hat, in Gottes Augen ist es ohnehin eigentlich wenig. Es geht Gott auch gar nicht darum, wie viel wir an Gewinn erzielen, sondern dass wir mit dem, was wir haben, arbeiten. Die ersten beiden Arbeitnehmer nennt der Arbeitgeber gut und treu. Beide bekommen den gleichen Lohn, der unabhängig vom Startkapital ausfällt. Wir kennen dieses Vorgehen aus dem Gleichnis vom Weinberg. Der Lohn ist für alle gleich. Beide guten Mitarbeiter werden über viel gesetzt, ohne viel genau zu beziffern. Sie werden einfach über viel gesetzt. Offensichtlich geht es hier nicht um Quantität, sondern um etwas ganz anderes, um Treue und Durchhaltevermögen. Das Wort treu beinhaltet Beständigkeit, Gewissenhaftigkeit, Durchhaltevermögen in Krisen und Loyalität zum Arbeitgeber. Das Wort gut müssen wir vielleicht ein bisschen erklären. Das ist so sehr allgemein gehalten. Was ist ein guter Knecht? Der Arbeitnehmer, zu einer Parallelgeschichte aus Lukas 12, hatte von seinem Arbeitgeber die Aufgabe, die anderen Arbeitskollegen mit Essen zu versorgen. Also er war fürs Catering zuständig. Er kümmert sich aber nicht darum, sondern hält sich nur selber schadlos. Da hieß es, er aß und soff und hat sich um die anderen überhaupt nicht gekümmert. Ein richtiger Egomane. Und er landet ganz hart auf dem Boden der Tatsachen, als er Rechenschaft ablegen soll. Er war kein guter Arbeitnehmer, denn ein guter Arbeitnehmer ist treu und vor allem ist er gehorsam. Er ist gehorsam im Kleinen. Er blickt nicht auf Quantität, sondern auf Qualität. Er achtet auf seinen Lebenswandel. Er lebt so, als wäre sein Arbeitgeber ständig präsent. Loyalität und die Werte seines Arbeitgebers sind zu seinem ureigensten Wesen geworden. Das nennen wir Heiligung. So zu werden, wie Jesus ist. Was hat das jetzt alles mit Mission zu tun? Nun, wir haben den Missionsbefehl gehört. Darum geht hin und lehrt alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Alle Völker haben wir direkt vor unserer Haustür. Mal ein Beispiel. In unser Land flüchten viele Muslime. Sie sind für uns jetzt direkt erreichbar, ohne Gefahr zu laufen, dass wir verfolgt werden, wenn wir mit ihnen über Jesus reden. Was tun wir also als Christen? Wir haben zwei Möglichkeiten, zwei Varianten. Wir schließen uns angstgetriebenen Hetzern vor Überfremdung an, igeln uns ein und ziehen Mauern um uns hoch und beklagen den Verfall des Abendlandes. Oder das wird uns nicht helfen. Diese Menschen werden hier bleiben. Und der Islam hat sich, ob wir wollen oder nicht, in Deutschland etabliert. Mit all seinen großen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die wollen wir gar nicht beiseite schieben, es ist so. Es geht also nicht darum, die Augen zu verschließen vor den Problemen, die da sind. Aber nehmen wir diese Chance wahr, stellen wir uns darauf ein, indem wir lernen, mit Muslimen zu reden. Laden wir Evangelisten ein, die Erfahrung haben in der Arbeit unter Muslimen und lernen wir was von ihnen. Sind wir mutig und stehen öffentlich zu unserem Glauben und Gottes Geboten? Setzen wir der Angst ein ganz deutliches Zeichen der Liebe Gottes entgegen? Ich weiß, das gibt ganz viele Einwände. Aber den Arbeitgeber in dieser Geschichte interessieren die Einwände nicht. Er sagt nur, du wusstest doch, wie ich bin. Gott will uns an der Arbeit sehen. Gott will Menschen retten und das sollte auch unser Bestreben sein. Zu Pfingsten hatte Gott eine Möglichkeit geschaffen, Menschen zu erreichen, die vorher nicht erreichbar waren. Er sorgte für ein Sprachen- und Verständigungswunder. Und derselbe Geist, der damals einen Weg geschaffen hat, kann heute auch einen Weg schaffen, einen anderen Weg vielleicht, wie auch immer, über den wir die Herzen unserer Mitmenschen erreichen können. Er schafft es, indem er zuerst unsere Herzen durchdringt und sie mit Liebe zu den Menschen erfüllt und so die Angst vertreibt. Bitten wir Gott, uns einen Weg zu unseren Mitmenschen zu öffnen, die unerreichbar waren. Bitten wir Gott, dass er uns mit Erbarmen füllt, das auch ihn erfüllt. Bitten wir ihn, und ich möchte jetzt mal euch ein einziges Wort mitgeben, und das lassen wir in euch wirken. Bitten wir ihn um Retterliebe. Amen.